Herzlich willkommen euch heute Abend zur Gemeinschaftsstunde hier im Fruchtkaster. Ich möchte zu Beginn uns den Wochenvers lesen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3. Ich habe kurz so drüber nachgedacht und das finde ich so mutmachendes Wort. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es ist ein bekannter Vers und trotzdem, ich finde, er macht Mut, weil uns diese Zusage Gottes einfach verspricht, dass er mit uns, dass Gott mit uns weitergeht, auch wenn es mal in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben mal nicht so läuft. Ja, wir vielleicht schuldig geworden sind, wir versagten oder uns es einfach auch nicht so gut geht, physisch, psychisch oder wir einfach ja mutlos sind und wir vielleicht auch verzagt sind und uns unser Glaube so klein vorkommt und dass wir dann wissen dürfen, dass das nicht bei Gott nicht so ist, wie es in der Industrie ist, wo so ein fehlerhaftes Werkstück aussortiert wird, kann man nicht brauchen, wird weggeschmissen und so ist es bei Gott nicht. Er wirft uns nicht weg, er kickt uns nicht einfach raus aus dem System, sondern er macht mit uns weiter und ja, das finde ich einfach eine klasse Zusage für mich und ich denke für euch auch, für jeden von uns. Und es macht uns doch Mut, auch weiterzugehen mit Gott, mit Jesus an seiner Seite. Und er sagt uns auch, dass er uns ans Ziel bringt. Und das finde ich so toll. Und das wollte ich euch jetzt einfach weiter sagen. Möchte ich euch einladen, mit mir zu beten. Ja, Jesus, hab du Dank, dass du gegenwärtig bist. Das haben wir gerade gesungen und das möchte man von Herzen glauben, weil du selber versprochen hast, hier in unserer Mitte zu sein. Mach uns bewusst, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns einstimmst, in einfach in deine Gegenwart zu kommen und dass wir richtig auf dein Wort heute Abend hören können, Herr Jesus. Du weißt, es ist ein schwieriger Text und wir würden es uns wahrscheinlich nicht raussuchen, wenn es im Textplan nicht vorgeschrieben wäre. Aber es ist gut so, dass es dran ist und wir möchten uns damit beschäftigen. Wir möchten auf das hören, was du für diese Zeit und für die Zukunft uns zu sagen hast und was du uns heute Abend zu sagen hast. Und dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt jeden von uns da abholst, wo er gerade steht und dass du jedem von uns da auch wachrüttelst, wo es bei uns notwendig ist und dass du einfach in unser Leben hineinsprichst und dass du uns auch ermutigst und uns Kraft schenkst, das, was jeder von uns gerade braucht. Hab du Dank, dass du da bist und dass du uns miteinander segnen möchtest. Hab du Dank, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Amen. Ja, wir sind wieder in der Offenbarung, das ist das Kapitel 9. Und der fünfte Engel blies seine Posaune. Und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grün, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie sie töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engeln des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apyllion. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe danach. Und der sechste Engel blies seine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war 4000 mal 1000. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen und silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei.
Ich möchte beginnen mit einem Jesus-Nachfolger, der hat mal berichtet: Die längste Zeit meines Lebens als Christ ging ich davon aus, dass meine Beziehung zu Gott von dem abhing, was ich für ihn tat. Wenn ich viel betete, fleißig in der Bibel las, viel Zeit mit geistlichen Dingen verbrachte und wenig sündigte, dann war ich einigermaßen sicher, dass Gott zufrieden mit mir war. Dabei lebte ich in ständiger Angst, ich könnte etwas falsch machen und dann würde Gott mir seine Liebe entziehen. Ich befürchtete, meine Fehler und Schwächen würden mich von der Liebe zu meinem Herrn und der Liebe meines Herrn trennen. Und dann wurde mir klar, sagt er, was wir uns nicht verdienen müssen, können wir auch nicht verlieren. Was wir uns nicht verdienen müssen, können wir auch nicht mit verlieren. Wir verdienen Gottes Annahme und Liebe nicht. Sie ist ein Geschenk. Und wir machen Gott durch nichts so viel Ehre, als dass wir freie und frohe Christenmenschen sind, weil wir wissen, dass er uns bedingungslos liebt. Pfarrer Johannes Busch berichtete einmal am Grabe seiner geliebten Frau, hielt er die Grabrede selbst. Seine sechs Kinder standen neben ihm, als er mit fester Stimme begann: Auf diesem Friedhof hier habe ich viele Tausende die Botschaft vom Lebensfürsten Jesus Christus gesagt. Und ihr habt jetzt alle das Recht, mich heute zu fragen: Bleibst du bei deiner Botschaft? Und dann bekannte Johannes Busch: Ja, ich bleibe bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Christus Jesus, auch in Krisen, auch jetzt in Traurigkeit, auch im Leid. Und denk auch in den Worten, die in der Offenbarung hier stehen, die wir gerade gelesen haben, welche wir heute miteinander behandeln. Gottes Liebe hat nicht aufgehört und sie wird nicht aufhören, denn seine Liebe ist ewig. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Treue des Herrn wird an seiner immerwährenden Güte deutlich. Kein Mensch, der ihm vertraut, muss sich sorgen, ob Gottes Güte nicht doch einmal abbricht. Nein, sie ist ewig. Seine Liebe währet immer, zumindest ewig. Daran dürfen wir auch unser Leben lang immer wieder drauf vertrauen. Von dieser Liebe dürfen wir umgeben sein, von seiner Güte. Wir leben von der Güte und Gottes Freundlichkeit. Er ist in unserer Mitte und trägt uns durch die Zeit. Auch durch die anstehenden Dinge, die angekündigten Dinge hier in der Offenbarung, die hier beschrieben werden. Weil Gottes Liebe nicht aufhört. Weil sie sich nicht ändert. Und seine Güte nicht, wie heißt es in dem Kinderlied, Gottes Liebe ist so wunderbar groß. Ebenso seine Treue und seine Güte, sie ist so wunderbar groß, so groß, was kann größer sein, so tief, wir kennen das Kinderlied. Im Psalm 31, Vers 20 heißt es nach der Basisbibel, wie unerschöpflich ist deine Güte, du behältst sie bereit für die, die dir folgen. Aus deinem Vorrat an Güte können wir leben, bei dir Zuflucht suchen. Spurgeon schreibt in seiner Psalmenauslegung über einen Nathanael Harden, der dazu sagt, wie Gottes Treue uns zum Glauben bewegt, jetzt kommt's, so bewegt andererseits sozusagen unser Glaube, Gottes Treue, die Verheißungen zu erfüllen. Nochmal, wie Gottes Treue uns zum Glauben bewegt, so bewegt andererseits sozusagen unser Glaube, Gottes Treue, die Verheißungen zu erfüllen. Und auch hier in der Offenbarung erfüllen sich seine Verheißungen bis zum Ziel, bis die Menschheit am Ziel ist und alle, die an ihn glauben, in der ewigen Heimat. Ich möchte den Abend heute in zwei Teile unterteilen. Zum einen, dass es für euch nicht so langweilig wird, wenn ihr einer so lang spricht, werden wir das mit dem Lied unterbrechen. Aber zum zweiten auch möchte ich es aufteilen, im ersten Abschnitt eine Blickrichtung geben auf das Ende der Zeit, die Heilsvollendung. Und im zweiten Abschnitt, so es dann mein geringes Wissen zulässt, vorsichtig die Posaunen mit Hilfe von Auslegern, welche mir in der Vorbereitung hier geholfen haben, behutsam mich da aus dem Fenster zu lehnen und dazu was zu sagen. Zuerstens, das Ende der Zeit ist schon bei Jesus ein wichtiges, durchgehendes Thema in seiner Verkündigung gewesen. So beginnt er seine Predigt in Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich bezeichnet die Heilsvollendung, die Ewigkeit. Damit werden irgendwann, wenn die Zeit erfüllt ist, alle Weltreiche, ja, die Welt vergangen, ausgelöscht ist, vernichtet sein. Kairos, diese Zeit wird es nicht mehr geben. Ich habe überlegt, so ein Uhrmachermeister, der ist später im Himmel mal arbeitslos. Deswegen habe ich Raumausstattermeister gelernt, dachte ich, vielleicht kann ich da nachher noch helfen, aber ich kann gar nicht mehr helfen, weil Jesus baut ja schon 2000 Jahre an den Wohnungen, da wird alles fertig sein, da brauchen wir bloß noch genießen. Kleiner Spaß am Rande. Aber Jesus selbst ist der König des Gottesreiches. In seiner Person, als er hier auf die Erde kam vor 2000 Jahren, ist diese Herrschaft verkündet, erneut verkündet. Die Propheten haben es ja vorher schon getan, in Sacharja und Daniel lesen wir es im Alten Testament schon früher, aber hier verkündet durch den König selbst, der Mensch wurde. Persönlich aus seinem Mund ist es angekündigt. In seiner Person ist diese Herrschaft also nahe herbeigekommen. Heiko Grimmer schreibt hierzu, sie ist so nahe an jeden Menschen herangekommen, der Jesus begegnet, dass eine Entscheidung fallen muss. Vertraue ich mich Jesus an und werde so Bürger des Reiches Gottes oder lehne ich ihn ab und gehe mit der Welt in die Vernichtung? Im Markus-Evangelium heißt es noch genauer, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Die Zeit, griechisch Kairos, meint Gottes Zeit, die Heilszeit später, die geschmähte, die geschenkte Gnadenzeit, die Zeit der Gnade. Und der Paulus drückt es so aus im 2. Korinther 6, Vers 2, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt nochmal ist der Tag des Heils. Das gilt ab sofort. Mich hat es erinnert an den 9. November 1989, abends Pressekonferenz, Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros, liest die neue Reisefreiheiten der DDR-Bürger vor und er liest so alles vor, was so alles möglich ist, ab in das nicht-sozialistische Ausland auch Privatreisen durchzuführen, dass das kurzfristig genehmigt wird und dass das an diesem Abend jetzt in der Pressekonferenz bekannt geworden ist. Und er war fertig mit allem, was er gelesen hatte. Und dann kam ja ein Journalist, der fragte, ja, ab wann gilt das Ganze? Und der Günter Schabowski beginnt zu lesen, zu gucken. Das hatten sie vergessen. Und er guckt über seinen Brillerand. Ja, nachdem ab jetzt unverzüglich. Und dann kamen ja an diesem Abend alle Leute an die Grenze. Die Grenzsoldaten mussten ja noch gar nicht. Die wollten sie noch gar nicht durchlassen. Kommt mal morgen früh wieder. Aber die Massen ließen sich nicht mehr aufhalten bis zum nächsten Morgen. Jetzt unverzüglich gilt diese Freiheit. Das war eine erstaunliche, damals unerwartete, ich glaube sogar eine unbeabsichtigte Grenzöffnung mit weitreichenden Folgen der Freiheit. Und wir Christen haben auch die Freiheit in Jesus und wir haben Jesus Aussage, gerade auch in unsere Zeit des 21. Jahrhunderts hinein. Diese Aussage von Jesus, jetzt unverzüglich ist Gnadenzeit, ist Heilszeit. Jeder kann im Vertrauen auf Jesus Christus, im Glauben an das Evangelium ewig gerettet werden. Unsere Zeit ist, wenn wir in diesen Tagen in die Zeitungen und Nachrichtensendungen blicken, wohl kaum jemand wird auf die Idee kommen, diese Zeit als Heilszeit zu beschreiben. Nimmt doch gefühlt das Unheil an allen Seiten zu. Das Thema Weltende nimmt von allen Seiten zu. Die letzte Generation klebt sich schon fest. Kriege flammen auf, überall wüten Waldbrände. Der Ukraine-Krieg, wo man eine Angst hat, dass es in einer atomaren Katastrophe endet. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte, ist man ja in der Lage, die ganze Welt zu vernichten, alles in Rauch aufgehen zu lassen. Mit den Nuklearwaffen, die in den Arsenalen der Weltmächte liegen, wäre das wohl laut Experten 40 Mal möglich. Und die Klimakatastrophe, die zunehmende Erderwärmung lässt die Pegel der Weltmeere steigen. Die Überflutung ganzer Länder droht und die Erschöpfung der Ressourcen. Der Mensch beutet die Erde aus, Rohstoffe werden knapp. Wie lange reicht's noch? Wie lange reicht noch das Öl? Wie lange noch das Gas? Die seltenen Erden brauchen wir. Woher soll die nötige Energie dann kommen? Dazu die Wirtschaftskrise, die Pandemien, der Fachkräftemangel. Reicht die Rente? Wer pflegt uns? Krisen, weltweite Finanzkrisen, zunehmende kriegerische Auseinandersetzung und, könnte man weitererzählen. Noch sind viele Auswirkungen gar nicht angekommen, aber die Furcht lähmt viele Menschen weltweit. Und wer Angst hat, kann nicht mehr klar denken. Er wird manipulierbar. Und auch an uns Christen geht das alles doch nicht spurlos vorbei. Wir können uns doch auch alle nicht wegducken. Wir können uns doch nicht raushalten. Und wenn wir auch uns an unsere verfolgten und gedemütigten Geschwister in der Verfolgung denken. Wir leben auch mitten in dieser Welt, die immer böser und unheilvoller zu werden erscheint. Was sagt uns Jesus? Jesus hat in seinen Endzeitenreden darüber gesprochen. Als er zum einen über Jerusalem klagt, Jerusalem, Jerusalem, du tötest Propheten und die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Was für ein friedvolles, schützendes Bild bietet er an. Und dann geht es weiter, aber ihr habt nicht gewollt. Das kann man heute auf die ganze Menschheit beziehen. Und dann ging er auf dem Ölberg und seine Jünger mit ihm und die fragten dann Jesus, sag uns, was wird geschehen und was wird dein Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Und zwei Dinge sind mir dabei aufgefallen. Erstens, was Jesus antwortet ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das war seine erste Antwort. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Das zweite, in Matthäus 24, 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und dann auch wieder, seht zu und erschreckt nicht. Es gibt ja Menschen und auch Geschwister, die sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Ich schlage keine Zeitung mehr auf, ich höre keine Nachrichten, kein Radio mehr an. Ich mache mich doch da nicht verrückt. Aber meine Frage ist da nicht auch etwas verrückt, wenn man sich so ganz auf die Seite nimmt? Jesus sagt, seht zu, schaut genau hin. Wir sollen nicht vor Angst den Kopf in den Sand stecken oder blindlings fliehen, irgendwo hin. Das kann auch die Flucht in meine eigene Welt sein oder wie Pippi Langstrumpf, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nein, Christen beobachten sehr aufmerksam, was geschieht. Seht genau hin. Jesus hat ja deutlich die Entwicklung mit ihren Schrecken vorausgesagt. Und was so deutlich vorausgesagt ist, verliert damit für uns Christen ja auch einen Großteil des Schreckens. Des Schreckens, vielleicht nicht die Angst, aber den Schrecken. Jesus sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, so sagt es Luther, das ist übersetzt es Luther. Und in der Basisbibel heißt es, in der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Von Jesus her sind Christen darauf vorbereitet, die Welt wird nicht immer besser. Nein, das Böse und die Angst nehmen zu, doch wir Christen dürfen Jesus vertrauen und müssen ihm nicht mit in die Angst hineinziehen zu lassen. Wir dürfen beten für die Anliegen, die Gott uns aufs Herz legt. Deshalb dürfen wir nicht wegschauen, sondern seht zu, schaut hin und betet für die Nöte der Menschen im Großen wie im Kleinen. Und wir dürfen auf Jesus hören. Die Predigt auf dem Ölberg war zuerst für die Jünger bestimmt. Auch das ganze Buch der Offenbarung mit den 7-Cent-Schreiben ist zuerst an die Gemeinden gerichtet. Aber es ist keine Geheimlehre. Sondern in Offenbarung 1, gleich am Anfang steht im 3. Vers, selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wie oft haben Theologen gerade heute auch versucht, die Endzeitrede von Jesus und das Buch der Offenbarung abzutun, als das sind zeitgebundene, überholte Vorstellungen, das sind spät ersonnene Sätze, Jesus in den Mund gelegt, Fantasien, die überhitzten Gemüter entsprungen sind und so weiter. Aber so wird eine Gemeinde, so wird eine Kirche kraft- und saftlos und bietet nur noch Vorschläge zur Weltverbesserung, wie ich hier besser leben kann und Hilfen zur Lebensbewältigung. Und sie bedrückt die Menschen um die Ewigkeit. Nochmal Heiko Grimmer fasst zusammen, wir Christen sprechen die Worte von Jesus mit und nach. Und wir bezeugen klar, werbend und fröhlich die wachsende Hoffnung auf Vollendung der Errettung, die mit der Wiederkunft Jesus Christus kommt. Nicht die Verbesserung unserer Welt ist unser erstes Thema, sondern der neue Himmel und die neue Erde. Wir bezeugen, dass einmal ewiges Heil sein wird in der Gegenwart unseres königlichen Jesus Christus. Jesus will, dass wir wissen, was kommt. Ja, dass er kommt, weil er schon mal da war und erlöst hat. Und nur durch ihn kommt Erlösung. Erlösung. Das soll am Ende unseres ersten Teils uns zum Trost dienen, uns Mut und Hoffnung in der angsterfüllten Welt geben und der Menschheit ein aufrüttelndes und wachrufendes Zeugnis sein, das Mut macht zum Glauben auf die lebendige Hoffnung. Letztes Jahr im Urlaub kam mir ein packendes Buch in die Hände, das ich fast am Stück durchgelesen habe. Aus christlicher Sicht ist es fromm gedacht, ein weltliches Buch, aber es heißt das Testament, das hat mich interessiert, das Testament von John Grisham, einem Bestseller-Autor. Da ging es um eine raffgierige Erbengemeinschaft von Troy Petan, einem 78-jährigen Exzentriker, der zu den 10 reichsten Männern der USA gehörte. Und diese Erbengemeinschaft, die sitzt nun erwartungsvoll zusammen, um das Testament zu eröffnen. Nach dem Tod des Vaters hatten sie sich schon größte Hoffnungen gemacht, jetzt endlich reich zu sein, und deckten sich schon mit der Bekanntgabe des Todes bis zur Testamentseröffnung mit neuen Häusern, mit neuen tollen Autos und Schmuck und allem Möglichen, was das Herz begehrte, ein. Und bei der Testamentseröffnung dann, die mit mehreren Rechtsanwälten und Psychiatern und allem Möglichen da im großen Promporium gemacht wurde, gingen den Kindern des Verstorbenen die Kinnlade nach unten. Der Vater hatte in der Erwartung seiner Kinder ihnen mitgeteilt, dass er all ihre Schulden und Verbindlichkeiten übernahm bis an dem Tag seines Todes. Nun hatten ja die Kinder ihre größten Schulden erst vom Tod bis zur Testamentseröffnung gemacht. Die Schulden übernahm er nicht. Alle konnten null auf null beginnen. Und Alleinerbin des großen Besitzes wurde eine außereheliche Tochter, eine Missionarin im brasilianischen Regenwald, die es zu finden galt. Eine Reise, die sich als gefährliches Abenteuer eines beauftragten Rechtsanwalts entpuppte und einen ungewissen Ausgang hier hatte, ob er sie finden wird. Ich kann so viel sagen, hat sie gefunden, sie wollte das Testament aber gar nicht haben, sie wollte nichts erben, ihr ging es da gut. Der Rechtsanwalt wollte aber nicht, dass die raffgierige Erbengemeinschaft das kriegt. Jetzt gilt es zu überzeugen, für die Mission doch was Gutes zu tun. Ausgang sage ich nicht, meine Frau liest es gerade dran, die ist an der letzten Seite und möchte das Ende nicht verraten, wie es ausgeht. Warum beginne ich mit der Buchvorstellung? Interessanterweise heißt es ja das Testament. Und im Gegensatz zu dem Roman ist das von Gott uns gegebene Wort, die Bibel, ja auch als Testament bezeichnet, das Alte und das Neue Testament. Aber es hat einen Unterschied zu den menschlichen Testamenten. Es ist nicht verschlossen, wie das Testament im Roman oder vieler Hinterlassenschaften auf dieser Welt von Menschen. Gott gibt uns Einsicht auf alle Dinge, was kommen wird, um rechtzeitig die Weichen stellen zu können. Und diesen Vorteil hat das Wort Gottes, hat die Bibel. Es steht alles drin, vom Anfang, Andi hat es letzte Woche erwähnt, bis hin zur Ewigkeit am Ende der Offenbarung. Und wie jeder einzelne Mensch Miterbe von Gottes und Gottes Hausgenosse werden kann. Und heute wollen wir in der Weiterführung, wie gesagt, die weiteren Posaunen betrachten, welche das letzte Mal schon begonnen wurden. Ich möchte mich auf die zwei Posaunen da beschränken, die heute erwähnt werden, und auch mit meinem geringen Wissen und größter Zurückhaltung betrachten. Die Bilder der Offenbarung zu deuten ist sehr schwierig. Die Bildsprache, welche hier verwendet wird, ist ja unglaublich gehaltvoll. Und grundsätzlich gilt für die Bibel, sie unterscheidet in der Zukunft etwas, bevor die Herrschaft des Antichristus über die Welt kommt, hier in der Offenbarung. Es kommt und werden hier ja sehr schwerwiegende Ereignisse, die über die Welt hinübergehen werden, erwähnt. Warum Gott das zulässt, welchen Zweck sie haben, können wir nur andeutungsweise erfassen. Es gibt dunkle Mächte. Die Posaunenrufe sind laut, sind hörbar. Und diese schrecklichen Geschehnisse und Katastrophen sind Warnrufe, um die Welt zur Besinnung zu rufen. Und oft erreichen sie ja leider gerade das Gegenteil in der Menschheit. Dass sie Gott anklagen, dass sie Gott beschimpfen, wie er sowas zulassen kann, statt zur Umkehr diese Menschen zu bewegen. Zur Besinnung kommen sie lassen, nicht mal zum Nachdenken kommen sie. Was für eine heilige Autorität ist Gott? Adolf Pohl schreibt zum ersten Vers, streng genommen berichtet Johannes Folgendes. Nicht das Fallen des Sterns beim Erschallen der Posaune, sondern er sieht ihn bereits unten. Blitzartig ist er da, aber so, dass der Seher diesen Sturz des Sterns beim Erschall dieser Posaune aus dem Himmel und seine Herkunft vom Himmel auf die Erde erscheint mit diesem Posaunenschall. Und gewiss hängt dieser Sturz mit einem himmlischen Grund zusammen. Und dafür spricht der Ausdruck Fallen, Gefallen, den einem Werfen oder Herauswerfen vorhergeht. Der fallende Stern ist das Werkzeug des Zornes Gottes. Es ist kein toter Sternenkörper wie so eine Sternschnuppe im August gemeint, sondern ein Sternwesen, ein gefallener Engel, der Ausrüstung und Funktion auch hier beschrieben empfängt. Ihm wurde gegeben, heißt es. Die Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes, der Abgrund, griechisch ist ja die Übersetzung, Abysos, ich kann kein Griechisch, aber man kann es dann nachlesen, heißt übersetzt unergründliche Tiefe. In dem Verderbensmächte freigegeben werden, hier tritt ein Zustand ein, der in der Welt kaum noch etwas von Gott merken lässt. Der Mensch will ja eigentlich ohne Gott sein. Doch wenn das kommt, wenn er es wirklich ist, ist der Mensch wunschgemäß ohne Gott. Probeweise bekommt der Mensch dann seinen Willen und ist ohne Gott. Wir kennen das Lied, es gibt eine Richtung, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Eine Welt ohne Gott ist nämlich nur als eine Welt ohne Gott zu haben. Es gibt dann kein Zwischending mehr. Und zwar so, dass andere Mächte dann einströmen können in dieses, sag mal, Machtvakuum. Diese Posaune soll aber wachrütteln und den Menschen erkenntlich machen, was ein Leben ohne Gott wirklich bedeutet. Wir leben in der Gnadenzeit noch. Den Menschen soll aufgezeigt werden, dass sie Umkehr brauchen. Durch Buße möchte er sie zurückbringen. Die Rauchwolke kann man vergleichen mit der Rauchwolke über Sodom und Gomorra, so steht es schon im 1. Mose 19. Im zweiten Vers hier, und er tat den Brunnen des Abgrundes auf und stieg auf, ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens, und es wurde verfinstert, die Sonne und die Luft vom Rauch des Brunnens. Mit entsetzt aufgerissenen Augen beobachtete der Seher hier, wie der Rauch stoßweise heraufsteigt, unwiderstehbar eingeschränkt. Das Atmen wird schwer, wenn so ein Rauch ausströmt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal irgendwo gegangen ist, ob mal eine Gegend, in einer verrauchte Gegend gekommen seid, wo Rauch um einen rumweht. Wir kennen es früher von, wir hatten Verwandtschaft in Spremberg, Lausitz, Schwarze Pumpe. Das war früher das Braunkohlegebiet. Wenn man jemanden besucht hat, ist man ausgestiegen, musste die ganze Zeit als Kind noch die ganze Zeit husten. Man konnte gar nicht richtig durchatmen. Überall die großen Kamine, die Braunkohlekraftwerke, da gab es keinen, wenn es mal geschneit hat, gab es keinen weißen Schnee. Da gab es nur schwarzen Schnee. Und war man froh, wenn ich wieder daheim war. Ich konnte gar nicht richtig durchatmen. Als Kind habe ich das damals schon gemerkt. So ein Rauch drückt. Das Empfinden, das Denken, die Güte Gottes verschleiert sich, die verdunkelt sich. Und mich erinnerte mich dieses Verdunkeln an die Todesstunde, als sich der Himmel verdunkelte, als Jesus am Kreuz für die Schuld der Welt stirbt. Alle Sünde der Welt wurde gesühnt, wurde auf ihn gelegt. Und hier ist viel ungesühnte Schuld unterwegs und steigt auf. Sichtbar, spürbar. Wohin damit, frage ich mich. Wohin damit, wenn kein Ort da ist, wo ich sie hinbringen kann, diese aufsteigende Schuld? Wie froh bin ich da als Christ, dass ich meine Schuld, die sich mir aufgeladen habe, die sich angehäuft hat, immer wieder ans Kreuz zu Jesus bringen kann und abladen kann und er mich befreit. Bei den Heuschrecken weiter denkt man zuerst an die ägyptischen Plagen. Aber die hier, die fressen kein Gras. Und ihnen wurde Macht gegeben, wie Skorpione heißt es weiter, die Menschen verletzen können mit Qualen, außer einer Menschengruppe, der konnten sie nichts tun. Die Menschen, die das Siegel auf der Stirn haben, wird beschrieben. Mich erinnert es an Mose und die feurigen Schlangen. Wer wurde bewahrt? Sie kamen zu Mose, sie hatten gesündigt, wieder den Herrn, und sie baten Mose, sage dem Herrn, dass er diese Schlangen doch wegnimmt. Und da sprach der Herr zu Mose in 4. Mose 21, mache dir eine eherne Schlange aus Bronze und stelle sie hoch auf, und jeder, der sie ansieht, der bleibt am Leben. Und hier, der, wo dieses Siegel hat, der wird verschont, der bleibt am Leben. Wer nicht unter dem Schirm und der Hand des Höchsten steht, des guten Hirten ist, der durch ihn seinen Frieden und unter der Macht Gottes steht, der ist für Heuschrecken anfällig und an sie preisgegeben. Sie ruinieren seine Seele, sie machen ihn leer, sie machen ihn ruhelos, den Menschen. Dessen Leben wird unerträglich. Auch hier wird deutlich, dass es sich um Mächte handelt, denn das, was sichtbar ist, die gegenständliche Welt, die betrifft auch Glaubende. Diese Krankheiten, Seuchen können auch Glaubende betreffen. Aber Mächten, da ist es anders. Denn die das Siegel Gottes haben, die Versiegelten, können von dämonischen Mächten nicht übermannt werden, denn sie sind Besitz und Eigentum Gottes und somit unter seinem persönlichen Schutz. Und hier möchte ich noch kurz die sechste Posaune zum Schluss ein paar Gedanken benennen. Mit der Auslegung der Offenbarung hat es ja manchmal die Schwierigkeit, dass man manche Dinge in die heutige Zeit gern hineinsehen möchte oder aus seiner Erfahrung möchte man es gerne einordnen. Das ist doch jetzt dies und jenes. Und diese Stelle, wo es hier in der sechsten Posaune heißt, auch an diesem Euphrat, wo dieses geschieht, wurde es mal zu der Zeit vom Golfkrieg benannt. Dann gab es ja diese Erscheinung am Euphrat, dieser Krieg am Euphrat mit dem Zusammenfassen dieser rauchenden, brennenden Ölfeldern. Da hatten manche Menschen damals eine Apokalypse erkannt. Und deswegen müssen wir immer wieder behutsam und vorsichtig und so vor allem auch zurückhaltend mit solchen Signalen umgehen, dass man sie so schnell in eine Zeit einordnet mit dem Gedanke, ach, das kenne ich. Wenn wir es zu schnell in eine Zeit einordnen, kommen wir dorthin, wo viele, vielleicht auch Sektengruppen, meinen, dass sie es erkannt haben, dass es ihnen offenbart wurde. Und auch viele Ausleger sind da dem schon unterlegen. Man muss hier sehr aufpassen, dass man es zeitlich einordnen will. Das Bibelwort wird nicht zeitlich falsch eingeordnet. Bibelwort ist immer Wahrheit. Aber die Bibel kann man in eine falsche Zeit hier diese Aussagen einordnen, da müssen wir aufpassen. Aber was wir merken ist, dass Israel, dass Jerusalem wieder in den Fokus kommt der Weltgeschichte. Viele Jahre am Rande liegen gelassen, seit 48 sammelt sich das Volk Israel wieder auf seinem gegebenen, von Gott gegebenen Territorium. Und wir merken auch in der heutigen Zeit, dass Terrorherrschaften wieder zunehmend auf dem Vormarsch sind, dass die Autokratien viele Demokratien wieder verdrängen. Die vorläufige Geschichte, die fortlaufende Geschichte wird wirksam. Wir gehen auf eine Zeit zu. Das war schon immer so. Wir gehen auch auf die Ewigkeit zu. Die Zeit hat angebrochen. Jesus hat es gesagt, mit seinem Kommen. Aber wir dürfen auch herauslesen aus dem Wort, Gott hat die Mächte unter seiner Kontrolle, auch die Zerstörungsmächte. Nur Gott kann sie freigeben. Und es geschieht nach dem festen Ablauf, wie das hier mit den Posaunen behandelt wird. Gott bestimmt Zeit und Stunde. Sie werden losgelassen durch einen Boten Gottes. Gott bestimmt das Weltgeschehen. Da kommen die Stimme von den vier Altarenecken, so heißt es hier beschrieben. Von den vier Ecken des Altars im Vers 15. Und es wurde losgelassen, die vier Engel, die bereit waren für die Stunde. Und zuvor im Vers 13, und der sechste Engel blies in seine Posaune, ich hörte eine Stimme an den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Der Altar ist der Ort, wo die Gebete der Gläubigen ihren Platz haben. Das soll uns zeigen, so sagt Zwinglis Schäffbuch, dass die Gebete der Gläubigen einen Einfluss haben auf die Weltgeschichte. Und deshalb kann ich nicht sagen, Politik und Nachrichten interessiert mich alles nicht, brauche ich nicht. Das wichtigste politische Tätigkeit von Christen ist, dass sie beten, so Schäffbuch. Beten auch, dass die schrecklichen Mächte nicht losbrechen. Die Welt wird noch gehalten durch die Fürbitte der Gläubigen, die vor Gott eintreten. Und es ist ein Wunder, dass wir immer noch Gnadenzeit haben. Dass immer noch Gnadenzeit ist, deshalb ist es so wichtig, dass wir als Beter über unser Land, über unsere Stadt, über falsche Strömungen, die hineinkommen, beten, dass wir das Gott vor die Füße legen. Als der König im Alten Testament im Nordreich den Propheten Micha fragte, warum sagst du immer was anderes? Meine 400 anderen Propheten, die stimmen mir immer zu, dass es doch richtig ist, was ich sage. Unisono sagen sie, du machst alles richtig. Und du sagst immer, die sagen richtig, du sagst immer, das ist falsch. Die anderen sagen es immer andersrum. Micha antwortete, weil Gott einen Lügengeist ausgesandt hat und viele Menschen drauf reingefallen sind. Viele Menschen sind auch heute betrunken vor dem Glauben, ich bin gut. Ich habe keine Fehler gemacht. Ich brauche keine Gnade. Gott, obwohl ich am Rande zum Tode stehe. Das sind die Geister, die Gott loslöst und die verblenden und ablenken, die Menschen besetzen. Und Gott kann sie zurückhalten durch die Gebete der Gläubigen. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ehrlich ist, so heißt es in Jakobus 5, Vers 16. Man könnte auch noch ergänzen, es bleibt Stückwerk. Aber zum Abschluss für heute zu kommen, wir haben ein Testament, welches offen verfügbar ist. Da steht alles drin. Wir können drin lesen. Als Gläubige dürfen wir uns freuen, dass unsere Namen, wie es in Lukas 10, Vers 20 heißt, dass unsere freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wir versiegelt sind mit dem Blut des Lammes, eintreten in dieser Gnadenzeit durch die Gebete, die einem Thron Gottes ankommen und nicht an der Zimmerdecke hängen bleiben. Wir sind Miterben im Testament. Nicht wie hier in so einem Buchtestament oder in einem irdischen Testament, sondern wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen und Mitbürger, so heißt es in Epheser 2, Vers 19. Ihr seid Mitbürger der Heiligen von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Jesus Christus ist. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet ihr als Bausteine, als lebendige Bausteine eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Amen.
Ja, Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir Vergebung von unserer Sünde haben können, Herr. Und ich bitte dich, dass du ja, die Botschaft von der Kirche in unser Herzen verankerst, dass wir ja, nicht erschrecken, sondern dass wir einfach an deiner Zusage festhalten, dass eines Tages alles gut wird auf der Erde, aber im Himmel, wenn man dich glaubt, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du ja, uns hilft, dass wir unsere Lichter brennen lassen, dass das Öl nicht ausgeht, sondern dass wir uns auftanken lassen bei dir. Und ich möchte dich bitten, dass du auch schenkst, dass wir einfach bei unsere ja, Klassenkameraden oder Arbeitskollegen einfach, denen einfach die Nachricht verkündigen wird. Jetzt einfach in der Gnadezeit, wo wir noch ja, die Zeit hin, das war das, was du in der Bibel von uns wolltest, dass wir rausgehen und Völker dein Evangelium predigen. Herr, dafür möchte ich dich bitten, dass du uns ausrüstest, Heiliger Geist, dass wir in der nächsten Woche einfach ja, unsere Arbeitskollegen ansprechen und einfach die Botschaft verkündigen, so wie du das möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns ausrüstest und dass du uns segnest, jetzt für die kommende Woche und auch für den Abend noch, Herr. Und alles, was wir jetzt nicht ins Gebet packt haben, das können wir jetzt ins Gebet legen, wo du uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, so dürfen wir als gesegnete Hoffnungsmenschen in die neue Woche gehen und die gute Botschaft verkünden an den Plätzen, die Gott uns zeigt, und geht in dem Segen den Herrn. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.